Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext für den heutigen zweiten Advent lesen wir miteinander Matthäus 24, die Verse 1 bis 14 aus der sogenannten Endzeitrede Jesu, der erste Teil. Matthäus 24, 1 bis 14. Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel hinweg, und seine Jünger traten herzu, um ihn auf die Gebäude des Tempels aufmerksam zu machen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht ihr dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen: Sage uns, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch niemand verführe. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgeschrei hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben da und dort. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch in Drangsal überliefern und euch töten, und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Und dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Und dieses Evangelium des Reichs wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Geschwister, liebe Gäste, ich habe die Predigt unter das Thema gestellt: Christus steht vor der Tür. Am letzten Sonntag hatten wir das erste von zwei einmaligen Zeichen für die bald bevorstehende Wiederkunft Jesu, die Rückkehr Israels ins verheißene Land. Entsprechend Jeremia 23, 1 bis 8, letzten Sonntag. Der heutige Predigttext weist uns auf das zweite, besondere, einmalige Zeichen hin. Zunächst redet Jesus von Ereignissen, die sich durch die ganze Endzeit hinziehen. Und dann weist Jesus auf ein besonderes Ereignis hin, mit dem die Zeit der Gemeinde Jesu zu Ende geht. Jesus sitzt mit seinen Jüngern auf dem Ölberg gegenüber Jerusalem. Der Blick war im Prinzip so, nur dass damals natürlich nicht die Moscheen standen, sondern noch der Tempel, den wir oben rechts als Modell eingeblendet sehen. Die mächtige Tempelanlage liegt also unmittelbar vor ihnen in ihrer ganzen Größe und Pracht. Und mit diesem Ausblick vor Augen sagt Jesus seinen Jüngern, dass dieser gewaltige Tempel zerstört werden wird. Nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben. Die Jünger fragen zurück, das ist interessant: Wann wird das geschehen? Und damit ist ihre Frage noch nicht zu Ende. Sie fahren fort: Und welches wird sein das Zeichen deines Kommens und des Endes der Welt? Daran ist interessant, dass für die Jünger der Zusammenhang klar ist. Die Zerstörung des Tempels und die Wiederkunft Jesu und das Ende der Welt haben miteinander unmittelbar zu tun. Wie weit, das sehen wir gleich im Weiteren. Geistlich beginnt die Endzeit mit der Himmelfahrt Christi. Dann beginnt mit Pfingsten die Zeit der Gemeinde. Geschichtlich können wir sagen, beginnt die Endzeit im weiteren Sinne mit der Zerstörung Jerusalems und der Zerstreuung Israels unter alle Völker. Ich habe hier mal versucht, das ein bisschen grafisch darzustellen. Vom Zusammenhang her, oben fängt es an, Jesus geht weg, ganz oben links. Israel wird weggeführt und Jesus regiert die Gemeinde sitzend zu Rechten des Vaters. Das ist das Zeitalter der Gemeinde. dann geht das Zeitalter der Gemeinde zu Ende, wenn das Evangelium allen Völkern auf dem ganzen Erdkreis gepredigt wird, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Wenn das Zeitalter der Gemeinde zu Ende geht, beginnt wieder das Handeln Gottes an seinem Volk Israel. Israel kehrt zurück, Jesus kommt wieder und Jesus regiert sein Volk Israel von Jerusalem auf dem Thron Davids. Wie am letzten Sonntag sehen wir auch hier, die Endzeit im weiteren Sinne beginnt mit der Zerstreuung Israels unter alle Völker und sie endet mit der Rückkehr Israels aus allen Völkern. Der Bogen schließt sich. Aus der Sicht Israels ist das gewissermaßen eine Unterbrechung seiner Heilsgeschichte. Israel wird auf die Seite gestellt. Und Paulus sagt, auf die Seite gestellt, interessant, gell? Wörtlich auch, lokal und geistlich. Es kommt raus aus dem verheißenen Land, wird auf die Seite gestellt. Ganz real. Paulus sagt, die Zweige sind aus dem Ölbaum ausgebrochen, Römer 11. Nun ist die Zeit der Gemeinde, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und dann werden die Zweige wieder in den Ölbaum eingepfropft. Ganz Israel wird gerettet, Römer 11, 25, 26. Die Rückkehr Israels läutet damit zwangsläufig auch das Ende des Zeitalters der Gemeinde ein. Letzten Sonntag hatten wir die Endzeit und das Kommen Jesu ganz stark aus der Sicht Israels wahrgenommen. Heute schildert uns Jesus Ereignisse, die die Welt im Allgemeinen und die Gemeinde Jesu im Besonderen betreffen. Letzten Sonntag hatten wir ein Wort des Alten Testaments, das zu Israel spricht, logischerweise. Heute haben wir ein Wort des Neuen Testaments, das zur Gemeinde Jesu spricht. Wir sehen also auch von der Textauswahl ganz logisch, wer der jeweilige Hauptadressat der Geschichte ist. Jesus beginnt mit der Warnung vor der Verführung. Da kann ich heute nicht schwerpunktmäßig weiter drauf eingehen, aber achtet mal beim Lesen von Matthäus 24, wie intensiv, wie oft, wie eindringlich Jesus vor der Verführung warnt. Seht zu, dass euch niemand verführt, denn es werden viele kommen in meinem Namen und sagen, ich bin Christus, und werden viele verführen. Die ersten Ereignisse, die Jesus nennt, entsprechen übrigens, wir werden das im Weiteren auch sehen, den vier apokalyptischen Reitern von Offenbarung 6. Die erste Warnung entspricht dem sieghaften ersten Reiter auf dem weißen Pferd. Das ist nicht Christus, das ist der Antichrist. In ihm vermengen sich religiös-christliche und weltliche Elemente. Er tritt als religiöser und als politischer Heilsbringer auf. Die Bibel sagt, er wird am Ende dieser Weltzeit die Herrschaft an sich reißen. Er hat Vorläufer, deshalb erscheint er in der Mehrzahl. Viele kommen im Namen Jesu und verführen die Gemeinde. Diese Verführung ist heute weit fortgeschritten. Zum Antichristen nennt die Bibel ja noch ein drittes Kennzeichen. Er kommt nicht der Mensch der Sünde, es komme denn zuvor der Abfall. Und auch da sehen wir, wie nah Christus vor der Tür steht. Denn gerade an diesem Punkt, an der Verführung der Gemeinde, haben wir zwei einzigartige Steigerungen gegenüber den zwei Jahrtausenden zuvor. Es ging in der christlichen Gemeinde immer wieder drunter und drüber. Schon in der Zeit des Neuen Testaments denken wir an Korinth, denken wir an die Galater. Aber das Kerninhalte des christlichen Glaubens, etwa das absolute Zentrum, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, von Kirchenleitungen offiziell geleugnet werden. Soweit ich weiß, gab es das in zwei Jahrtausenden noch nie. Das ist was ganz anderes, eine ganz neue Dimension. Und dasselbe gilt für die Schwarmgeister. Die gab es auch von Anfang an. Aber dass sie zu einer die ganze Christenheit durchdringenden und beherrschenden Größe werden, das gab es in zwei Jahrtausenden nicht. Das ist eine Entwicklung des 20. Jahrhunderts. Und durch diese Schwarmgeister ist der Boden für das Kommen des Antichristen heute bereits weitgehend bereitet. Ich war im Zusammenhang der Reihe auch über die charismatische Bewegung auf diesen Gedanken schon näher eingegangen. Jesus warnt also vor der Verführung. Dann nennt er als nächstes Zeichen, wenn er von Kriegen und Kriegsgeschrei hört, achtet darauf, aber erschreckt nicht. Das ist der zweite Reiter auf dem feuerroten Pferd der Offenbarung. Er bringt Krieg. Ihm wurde gegeben, den Frieden zu nehmen von der Erde, lesen wir Offenbarung 6. Seit Kain und Abel gibt's Mord und Totschlag auf der Welt. Aber wer will bestreiten, dass das 20. Jahrhundert mit seinen beiden Weltkriegen eine ganz neue Dimension des Krieges erreicht hat? Gottes Wort sagt ganz nüchtern, die Welt wird nicht friedlicher. Da mögen an noch jedem Volkstrauertag so viele Beteuerungen sein, auf jedem Friedhof und Kriegerdenkmäler, nie wieder Krieg. Die Bibel sagt, alles Illusion, alles menschliches Geschwätz, die Welt wird nicht friedlicher. Die Kriege nehmen zu. Und wenn dann doch der Friede kommt, dann wird es ein Scheinfriede sein von ganz kurzer Dauer. Und wie brenzlig es im wahrsten Sinne des Wortes ist, wissen wir heute in der zusammengeschrumpften, globalisierten Welt auch da genügt es, dass irgendwo an irgendeinem Zipfel und Winkel der Welt ein Funke entfacht wird und schon kann im nächsten Augenblick ein Weltenbrand entstehen. Jesus sagt, achtet darauf, nehmt die Zeichen aufmerksam wahr, aber erschreckt nicht. Das muss alles geschehen. Das ist ein Wort der Ermutigung, liebe Geschwister. Jesus sagt, lasst euch nicht in Panik versetzen. Die Ereignisse sind dazu geeignet, dass wir Panik bekommen. Aber Jesus sagt, braucht ihr nicht. Das ganze Chaos, das sich auf der Erde entwickeln wird, heißt nicht, dass mir die Zügel entglitten wären. Das sind die natürlichen Entwicklungen einer Welt, die von mir nichts wissen will, die von Gott dahingegeben ist. Und wo am Ende sogar nicht nur Gott die Dinge laufen lässt, sondern wo Gott aktiv mit seinen Gerichten noch eingreift in der letzten Phase. Gleichzeitig stellt Jesus fest, es ist noch nicht das Ende. Diese Zeichen ziehen sich durch die ganze Endzeit, aber sie gehören nicht zu denen, die die allerletzte Endzeit verkündigen. Dann sagt er, es wird sich erheben, Volk wieder Volk und Königreich wieder Königreich. Wichtig ist hier zu sehen, im Griechischen steht für Volk das Wort Ethnos. Das ist uns bekannt aus den sogenannten ethnischen Konflikten. Und gerade die sind kennzeichnend für unsere Zeit. Ist auch was Neues in dieser Dimension. Das begann mit dem Rückzug der Kolonialmächte aus den Ländern der Dritten Welt. Und seither können wir nach Asien, nach Afrika oder wo auch immer auf diesem Globus hinblicken und sehen es in fast jedem der davon betroffenen Länder bestätigt. Und auch seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion erleben wir, wie auch hier die verschiedenen Volksgruppen, die Ethnien, übereinander herfallen in Brutalität und Barbarei. Ich habe mal im Internet extra nochmal nachgeschaut, der Begriff ethnische Säuberung wurde erst durch die Jugoslawienkriege ab 1992 allgemein verbreitet. Das heißt, er ist als Fachbegriff eine Sache der letzten 18 Jahre. Das sind die allgemeinen Zeichen, aber die Bibel sagt uns, die verdichten sich zum Ende zu. Und diese Verdichtung können wir mit Händen greifen. Wir sehen also, wie sich die Vorhersagen der Bibel in unserer Zeit geradezu atemberaubend erfüllen. Dann nennt Jesus die nächsten Zeichen. In vielen Teilen der Welt wird es Hungersnöte und Seuchen und Erdbeben geben. Damit umfasst Jesus sowohl den dritten wie auch den vierten Reiter der Offenbarung. Der dritte sitzt auf einem schwarzen, der vierte auf dem fahlen Pferd. Der Reiter auf dem schwarzen Pferd steht für Hungersnot und Inflation. Dafür steht die Waage in seiner Hand. Man kann es ein bisschen erkennen und es ist schon einigermaßen hagerer Geselle. Also vom Wohlstand ist ihm nicht viel anzuspüren. Wir können sagen, der Reiter auf dem schwarzen Pferd ist der Mangel. Der Reiter auf dem fahlen Pferd ist die Steigerung, das ist der Tod. Zum Thema Hungersnöte gibt uns die Offenbarung noch einen interessanten Hinweis. Es ist überhaupt total interessant, Matthäus 24 mit der ganzen Offenbarung zu vergleichen. Die Offenbarung sagt, die Grundnahrungsmittel werden in dieser Zeit horrend teuer, die Luxusgüter dagegen nicht. Das heißt, die Schere zwischen Arm und Reich, das ist der Sinn dieser Aussage, die Schere zwischen Arm und Reich geht drastisch auseinander. Der Arme muss selbst noch um die Grundnahrungsmittel kämpfen und kann sie sich zunehmend nicht mehr leisten, während die Luxusgüter auch für den Reichen weiterhin problemlos erschwinglich bleiben. Das ist genau das, liebe Geschwister, was wir heute erleben. Nach Jahrzehnten mit einer starken Mittelschicht werden in unseren Tagen breite Teile der Bevölkerung an den Rand des Existenzminimums gedrängt. Und gleichzeitig werden die Reichen immer reicher. Vor 30 Jahren verdiente ein Topmanager das 20-fache eines einfachen Arbeiters. Heute bekommt er das 400-fache. Und da sind wir noch gar nicht bei den Superreichen. Im Sommer 2008 kam die Meldung, dass jeder Zehnte in Deutschland auf die Unterstützung des Staats angewiesen ist. Das ist die andere Seite unserer gefälschten Hartz IV- und Arbeitslosenstatistik. Da sind nämlich all diejenigen auch mit erfasst, die in irgendwelchen Fortbildungen sind, Ein-Euro-Jobs machen, die aus irgendwelchen Gründen nicht in der Arbeitslosenstatistik geführt werden, die da herausgeschmuggelt wurden mit ganz fiesen politischen Tricks. In Wirklichkeit sehen wir 10-20%, in Berlin sind es jeder Fünfte, sind auf staatliche Unterstützung angewiesen. Zum Stichwort Seuchen vor allem ein Wort: AIDS. Diese Seuche hat typisch endzeitlichen Charakter. Es heulen viele auf, wenn man es sagt, es muss gesagt sein. Die Hauptansteckungsgefahren für AIDS sind unzweifelhaft Verhaltensweisen, die im offenkundigen Gegensatz zu Gottes Geboten stehen. Nach einer Studie aus Amsterdam, Mai 2003, treten 86% der Neuinfektionen bei homosexuell lebenden Männern auf. Klare Zahlen, braucht man nicht viel mehr dazu sagen. Aus ideologischer Borniertheit, man kann es nicht anders sagen, wagen unsere Politiker nicht darauf hinzuweisen. AIDS ist eine direkte Reaktion Gottes auf die endzeitliche Rebellion des Menschen gegen Gott. Unmittelbar, offenkundiger kann ein Zusammenhang zwischen Sünde und Strafe gar nicht sein. Vers 12 sei hier schon zitiert, er sagt uns, warum das geschieht, weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird. Die falschen Hirten der Gemeinde Jesu weiden die ihnen anvertraute Herde nicht mehr mit dem Wort Gottes, sondern schon seit Jahrzehnten mit selbst erdachten Fabeln und Legenden. Der Mensch wendet sich von Gott und seinen Ordnungen ab und beschwört seinen eigenen Untergang herauf. Zu den Seuchen noch ein zweites Stichwort übrigens, gehe ich nicht weiter drauf ein, Antibiotikaresistenzen. Macht unseren Medizinern viel mehr Sorge, als sie in der Öffentlichkeit zugeben, um keine Panik zu erzeugen. Wir haben bereits mehrere sogenannte Superbakterien, die praktisch gegen alles resistent sind. Gegen die gibt es vielleicht noch ein, zwei Spezialmittel, wo die überhaupt noch ansprechen. Gegen den ganzen Rest sind die Dinger immun und das wird zunehmen. Hat übrigens natürlich auch wieder mit der Gesetzlosigkeit im weiteren Sinne zu tun, mit der Rücksichtslosigkeit. Fängt bei den Ärzten an, mich regt es immer wieder auf und ärgert es, wie gewissenlos und vorschnell Ärzte Antibiotika verschreiben. Je mehr Antibiotika ich unters Volk streue, wo es nicht notwendig ist, umso mehr züchte ich künstlich Antibiotikaresistenzen, gar keine Frage. Und der zweite Punkt beispielsweise in der Landwirtschaft, Viehzucht und so weiter, alle möglichen Produktionen, hier wird auf breiter Front mit Antibiotika gearbeitet, weit übers Legale hinaus. Und Antibiotikaresistenzen sind die zwingende Folge. Weil der Mensch nur an seinen kurzfristigen eigenen Profit denkt und nicht an die langfristigen Folgen für die ganze Menschheit. Lieblosigkeit, kommen wir gleich dazu. Zu den Seuchen fügt Jesus noch die Erdbeben hinzu. Hier stellen wir fest, ihre Stärke und die Schäden, die sie verursachen, nehmen ständig zu, auch wenn man es inflationsbereinigt betrachtet. Also nicht nur, weil mehr Menschen leben, weil mehr Güter da sind, sondern insgesamt nehmen die Erdbeben an Stärke, an Häufigkeit zu. Ich habe hier ein Bild vom Erdbeben in Haiti, das letzte große Wohl. Im Hintergrund links der zerstörte Präsidentenpalast, rechts das Hauptquartier der UNO in Haiti, also von Vereinten Nationen dort. Als ich die Bilder gesehen habe im Internet, dachte ich, fast als wollte der Herr ein Zeichen setzen. die Mächtigen dieser Erde gehen, unser Herr kommt. Dann betont Jesus Matthäus 4 und Vers 8 noch einmal, alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Es ist erst der Anfang, aber es sind Wehen. Es ist der Anfang vom Ende. Die Wehen haben eine doppelte Bedeutung. Zum einen eine geistliche. Diese Gerichtswehen bringen nicht einfach das Ende der Welt. Sie leiten vielmehr die Geburt ein, die Geburt des Reiches Gottes auf dieser Welt. Das ist ja das Bild der Wehen. Aber so wie eine Frau vor der Geburt sich in heftigen Schmerzen der Wehen krümmt und schreit, so wird die Welt stöhnen und sich schmerzverkrümmt winden in den Wehen, die dieser Geburt vorausgehen. Zum anderen markieren diese Wehen den Fortschritt der Endzeit. Es ist interessant, Matthäus 24 hier mit der Offenbarung zu vergleichen. Jesus wählt Vers 6 eine andere Formulierung als Vers 8. Vers 6 ist noch hineingebunden in die allgemeinen Zeichen der Endzeit, entsprechend den ersten vier Siegeln der Offenbarung. Und da sagt Jesus, es ist noch nicht das Ende. Die Betonung liegt hier auf dem noch nicht. Vers 8 sagt Jesus, das ist der Anfang der Wehen. Das ist eine spürbare Note dringlicher. Die Wehen beginnen in der Offenbarung mit dem ersten Posaunengericht. Gottes Wort hat in den zentralen Anliegen einen einheitlichen Gebrauch. Da können wir ganz genau vergleichen. Und wir hatten im Bibelgesprächskreis beim Lesen der Offenbarung gesehen, die ersten vier Siegelgerichte beschreiben die allgemeinen Ereignisse des Weltgeschehens, die sich zwar zum Ende verdichten, aber es sind noch sehr allgemeine Zeichen. Mit den Posaunengerichten aber beginnt das aktive Gericht Gottes an dieser Welt. Das erste Posaunengericht ist zugleich in der Offenbarung das erste Wehe. Wenn Jesus jetzt davon redet, wir sind beim Anfang der Wehen, dann sind wir damit schon bei den Posaunengerichten der Offenbarung. Und mit dem ersten Posaunengericht beginnen die endzeitlichen Naturkatastrophen mit einem Ausmaß, wie es seit der Sintflut auf dieser Welt nicht mehr gesehen wurde. Kann man danach lesen, Offenbarung 8 dürfte es wohl sein, 9. Es ist interessant, dann übrigens, wenn wir uns von den vier Reitern gleich verabschieden, die Zusammenfassung, die Charakteristik des Antichristen zu sehen. Er ist der erste Reiter, der in der Mitte etwas auf dem weißen Pferd. Die anderen drei sind sein Gefolge. Er erscheint als strahlender Sieger mit Krone, Licht, Helm, Klasse. Aber in seinem Gepäck hat er den Krieg, den Mangel und den Tod. Nicht umsonst hat man Adolf Hitler als einen Vorboten, als einen Protagonisten des Antichristen gesehen. Man kann mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, da gibt es viele Indizien, dass Adolf Hitler tatsächlich dämonisch besessen war, hatte Verbindungen nach Asien, erklärt dann auch manches. Adolf Hitler war derjenige, der das tausendjährige Reich versprochen hat. Gewaltige Vorstellungen, von vielen gefeiert wurde als der große Führer. Und was hatte er im Gepäck? Krieg, Not, millionenfachen Tod. Wir sehen im Prinzip, und Terror, Unterdrückung, Gesinnungsdiktatur, Ausspitzelung des Volkes. Im Prinzip schon eine sehr dichte Vorhergestalt dessen, was im Antichristen eines Tages nur dann weltweit kommen wird. Dann wendet sich Jesus ab Vers 9 Ereignissen zu, die die Gemeinde betreffen. Das waren bisher im Wesentlichen weltweite Ereignisse. Äußere, jetzt geht's um die Gemeinde Jesus selber. Was kommt auf sie zu? Da ist zunächst die Verfolgung der Gemeinde von außen. Und ihr werdet von allen Völkern gehasst werden um meines Namens willen. Auch das ist übrigens was Neues. Es gab Christenverfolgung auch, wissen wir, von den Juden, Apostelgeschichte, von den Römern dann und so weiter. Immer querbeet. Aber wir hatten auch viel Offenheit in den Völkern, in den Nationen. Dankbarkeit, dass das Evangelium gebracht wurde. Dann ist interessant zu nehmen den Satz von Luther vom Platzregen. Dass das Evangelium, der Segen Gottes, wie ein fahrender Platzregen über ein Volk dahin geht. Aber Luther hat gesagt, Wenn dieser Platzregen von einem Volk weggegangen ist, kommt er normalerweise nicht mehr zurück. Wenn der Platzregen Gottes einmal über alle Völker hinweggegangen ist und die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, dann nimmt die Christenverfolgung auch ein ganz neues Ausmaß an. Mir fiel eigentlich erst gerade jetzt beim Lesen auf, dass Jesus sagt, ihr werdet gehasst werden von allen Völkern, von allen. Es kommt die Zeit, wo sich die gesamte Welt gegen die Gemeinde Jesu wenden wird. Alle Völker. Die Steigerung sehen wir im 20. Jahrhundert. Es brachte mehr Christenverfolgung als alle 19 Jahrhunderte vorher zusammen. Hauptverursacher waren der Islam und der Kommunismus. Zunächst vor allem der Kommunismus, dann der Islam. Vor etlichen Jahren haben 19 islamische Staaten in Afrika beschlossen, alle nicht-islamischen Religionen auszurotten. Neben die Verfolgung von außen tritt, und das ist noch viel schlimmer, die Verfolgung der Gemeinde Jesu von innen. Das fällt uns vielleicht beim Lesen gar nicht so gleich auf, wenn wir Vers 10 lesen. Es werden viele Anstoß nehmen, nämlich am Wort Gottes. Jesus redet jetzt nicht mehr von der Welt, er redet von der Gemeinde. In der Gemeinde werden viele Anstoß nehmen am Wort Gottes und werden sich untereinander hassen und sich untereinander verraten. Und das sehen wir seit Jahrzehnten. Christen, die Gottes Wort ernst nehmen, finden in den evangelischen Kirchen kaum noch Heimat. Pfarrer, die ihren Dienst am Wort Gottes ausrichten, werden aus dem Amt gedrängt, gemobbt, in den Vorruhestand versetzt. Das begann vor Jahrzehnten in den Kirchen, Landeskirchen, setzt sich heute in den Freikirchen fort. Wir haben darüber hinaus kaum gekannte Streitereien und Spaltungen in der Gemeinde Jesu. Wir haben eine restlose Zersplitterung der Christenheit heute in immer kleinere und noch kleinere Restgemeindchen. Das sie übrigens auch in ihrer Wirkung im Grunde atomisiert und neutralisiert. Macht mir seit vielen Jahren eine große Sorge, auch in Neuwied habe ich es gesehen. Und es gelingt meistens nicht, die Gemeindereste und die Gemeindesplitter wieder zusammenzufügen, weil jeder sein eigenes Töpfchen weiterhaben will und seine eigene Suppe kochen will. Und dann hört einer nach der anderen auf. Und die Verfolgung, wir sehen, dass der angepasste Teil der Evangelikalen, die sogenannten Allianz-Evangelikalen, nennt man sie schon mittlerweile, man unterscheidet zwischen den Allianz-Evangelikalen und den Bekenntnis-Evangelikalen schon seit rund 10 Jahren, dass die sogenannten Allianz-Evangelikalen zusammen mit der abgefallenen Kirche und der gottlosen Welt den kleinen Rest bibeltreuer Christen verfolgen werden. In Anfängen geschieht das heute schon. Ich muss geschwind 2 Sätze dazu sagen. Allianz, das ist ganz stark auch der Gnadauer Gemeinschaftsverband. Da hatten wir mit Kurt Heimbucher als Präses desselben eine klare biblische Führungsgestalt, die immer wieder auch den Landeskirchen bei Fehlentwicklung gesagt hat, Freunde, wenn er den Bogen überspannt, wir können auch ohne euch. Nach Kurt Heimbucher kam Morgner und damit ein völlig neuer, angepasster Kurs. Und gerade jetzt auch wieder sein Nachfolger Michael Diener. Kaum beschließt die Kirche Bayern gegen Riesenaufruhr, dass Bischof mit der Kirchenleitung zusammen über den Kopf der Synode hinweg beschlossen hat, homosexuelle Pfarrer dürfen in Pfarrhäusern zusammenleben. Was kommt sofort vom Präses des Gnadauer Gemeinschaftsverbands? Aber wir treten nicht aus. Als allererstes, die Kirche setzt auf jede Ungeheuerlichkeit noch eine drauf, und von den Allianz-Evangelikalen als allererstes das treue Bekenntnis zur Kirche. Eine Katastrophe. Und wir sehen, wie sich diese Gruppen mit den Landeskirchen zusammen verbünden. Der gemeinsame Feind sind die Fundamentalisten, sind wir, die Gottes Wort noch ernst nehmen. Verfolgung der Gemeinde Jesu von innen. Und zur Verfolgung kommt die Verführung von innen. Und es werden viele falsche Propheten sich erheben und werden viele verführen. Ein ganz besonders deutliches Zeichen. Ich habe im Zusammenhang charismatische Bewegung ein Gottesdienst, ein Thema nur dem Thema der Prophetie gewidmet. Ganz kurz hier nur, Prophetie spielte seit den Tagen der Apostel in der Gemeinde Jesu so gut wie keine Rolle mehr. Gab's immer mal wieder, aber eben immer nur mal wieder. Hatte aber im Blick auf die ganze Christenheit überhaupt keine Bedeutung. Das hat sich etwa seit 1980 radikal geändert. Seit dieser Zeit kam die sogenannte Prophetenbewegung auf. Und seither prophetet's in unzähligen Gemeinden. Und da, wo es nicht in jedem Gottesdienst noch so viele Male prophetet, da ist keine geisterfüllte Gemeinde. Und die Masse dieser Prophetien ist nachweislich falsch. Es kann uns nicht wundern. Denn die Bibel sagt für die Endzeit keine Zunahme echter Prophetie voraus. Im Gegenteil, sie sagt, die drastische Zunahme falscher Prophetie ist ein typisches Merkmal der Endzeit. Die christlichen Schwärmer werden dem Auftreten des Antichristen wesentlich den Weg bereiten. Habe ich in der entsprechenden Predigt mit entsprechenden Entgleisungen bereits deutlich gemacht. Der Mensch der Endzeit sucht die spektakuläre Erfahrung. Das Modewort unserer Zeit heißt spirituell. Tessé-Abende bei Kerzenschein boomen. Aber es wird nicht mehr gefragt, welcher Spiritus, welcher Geist da kommt und die spirituelle Erfahrung wirkt. In der Nüchternheit des Wortes Gottes leben, wollen immer weniger. Und deshalb geht das nächste Zeichen mit dieser Entwicklung einher. Und bei der Mehrzahl wird die Liebe erkalten, weil sich die Gesetzlosigkeit ausbreitet. Gesetzlosigkeit ist in der Bibel die Abkehr von den Ordnungen Gottes. Es gibt heute praktisch kein Wort und kein Gebot Gottes mehr, das in der Kirche und Christenheit noch unumstritten in Geltung wäre. Deshalb übrigens an dieser Stelle auch immer wieder noch der harte Kampf, auch wegen der Frage, ob Frauen das öffentliche Lehr- und Leitungsamt in der Gemeinde haben dürfen, nicht gegen die Frauen gerichtet. Es ist der Kampf um Gottes Wort. Denn wer sich anders entscheidet, stellt sich ganz bewusst gegen Gottes Wort. Das wissen Sie, das geben Sie zu, ich habe es auch schon gesagt. Und was sehen wir? Kein Wort und kein Gebot Gottes praktisch mehr heute gilt in der sogenannten Gemeinde. Wir erleben nicht Anzeichen einer Auflehnung gegen Gottes Willen. Wir leben in einer Christenheit, die von der Auflehnung gegen den Willen Gottes geradezu gekennzeichnet ist. Es ist ihr Merkmal, sich um Gottes Wort zunehmend nicht mehr zu kümmern. Und Jesus sagt, es muss so sein. Denn das Ende kommt nicht, es komme denn zuvor der Abfall, 2. Thessalonicher 2. Und wo die Liebe des Menschen zu Gott und seinem Wort erkaltet, da erkaltet auch die Liebe zum Mitmenschen. Wir leben längst in einer hemmungslos egoistischen Welt. Wir könnten unzählige Beispiele nennen, ich lasse es bei einem. Die letzten Jahre schockiert mich zunehmend, wie man sich in unserer Gesellschaft auf breiter Front ganz selbstverständlich belügt und betrügt nach Strich und Faden. Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Mitgefühl, Rücksichtnahme, Fehlanzeige. Das sind ja alles Dinge, die zum Wesen der Liebe gehören. Ausdrücke der Liebe. Liebe ist ja nur ein Begriff. Die muss ja irgendwo konkret werden und die wird im Mitgefühl, in der Barmherzigkeit, in der Ehrlichkeit, in der Zuverlässigkeit, wird Liebe konkret und greifbar. Aber all das ist brutaler Rücksichtslosigkeit in unserer Gesellschaft gewichen. Und auch im frommen Lager geht es immer weniger um Christus und sein Wort und vielmehr um den Menschen und seine Bedürfnisse. Das ist nur die christliche Spielart der Selbstsucht und Rücksichtslosigkeit. Ich sage es immer wieder im Bereich der Musik, ganz praktisches Beispiel. Was wird da gestritten und gespalten? Warum? Rücksichtslosigkeit. Weil keiner bereit ist, auf seine musikalischen Geschmäcker zu verzichten und seinen persönlichen Geschmack, ob das nun das alte Kirchenlied ist oder ob das der neue Hit ist. Aber jeder versucht, ohne Rücksicht auf Verluste, seine persönlichen Interessen auf dem Gebiet der Musik durchzusetzen. Und dann kann man in einer Gemeinde nicht mehr zusammenkommen, wo man gleichzeitig neue und alte Musik hört. Weil der eine nur noch neue will, nur noch Lobpreis, der andere sagt, leider auf gar keinen Fall. Und dann muss man getrennte Wege gehen. Rücksichtslosigkeit, Lieblosigkeit. Soweit die allgemeinen Zeichen, die sich durch die ganze Endzeit erstrecken, aber steigern. Und nun kommen wir noch zum eingangs schon angekündigten zweiten einmaligen Zeichen für die unmittelbar bevorstehende Wiederkunft Jesu. Das ist die weltweite Verkündigung des Evangeliums.
wahrscheinlich ein bisschen schlecht zu sehen. Da sagt Jesus mehrfach noch nicht das Ende. Und dann sagt er hier, dann wird das Ende kommen, wenn das Evangelium allen Völkern verkündigt wird. Wir merken da sofort, es beginnt etwas ganz Neues. Vers 14. Erst sagt er, das ist noch nicht das Ende. Dann sagt er, das ist der Anfang der Wehen. Aber jetzt, als er von der weltweiten Verkündigung des Evangeliums spricht, dann sagt Jesus ausdrücklich, dann wird das Ende kommen. Die weltweite Verkündigung des Evangeliums konnte bis weit ins 20. Jahrhundert hinein nicht als erfüllt betrachtet werden. Da war an vielen Orten das Evangelium nicht verkündigt. Heute dagegen passieren Radio- und Fernsehwellen die Grenzen zu Ländern, in die kein Missionar hinein darf. Sie bringen das Evangelium in die letzten Hütten unerreichbarer Gebirgstäler und undurchdringlicher Urwälder. Heute, liebe Geschwister, kann dieses Wort auch schon erfüllt sein. Wir wissen es nicht mit letzter Gewissheit, denn wir haben da zwei Schwierigkeiten beim Messen. Erstens können wir nicht mit letzter Gewissheit sagen, in welche Winkel der Erde das Evangelium wirklich nun schon gedrungen ist und wo noch nicht. Und wir wissen zweitens nicht, wie Gott diese Formulierungen exakt definiert. Auf dem ganzen Erdkreis, allen Völkern zum Zeugnis. Den ganzen Erdkreis umfassend ist das Evangelium längst verkündigt. Es dürfte wohl kein Land und keinen Staat geben, in dem man das Evangelium noch nie gehört hat. Aber muss vielleicht auch der letzte Indianerstamm mit 50 Mann im Amazonasdschungel das Evangelium gehört haben, bis das Wort so erfüllt ist? Wir wissen nicht, wie es Gott definiert, wie eng er den Begriff Völker fasst. Aber wir sehen, wir sind ganz nah dran. Und dann wird das Ende kommen. Wir haben gesehen, wie die weltweite Verkündigung das Zeitalter der Gemeinde zum Ende bringt und die Wiederkehr Israels, die Wiederkunft Jesu einläutet. Beides geht Hand in Hand, beide Zeichen. Das eine ist sicher erfüllt, das andere kann schon erfüllt sein. Wenn das Evangelium aller Welt verkündigt ist, dann ist der Missionsauftrag erfüllt. Und dann bricht die Nacht herein. Dann geht die Zeit der Gemeinde zu Ende. Dann ist die Vollzahl der Nationen eingegangen. Und schon dann, schon in den Jahren, bevor Jesus wiederkommt, in diesen allerletzten, wird Raum zur Umkehr ganz eng werden. Wir haben damals im Bibelgesprächskreis bei der Offenbarung gesehen, dass dann nicht mehr die Rede davon ist, dass dann noch Menschen zum Glauben kommen. Wenn es noch möglich sein sollte, werden es ganz, ganz, ganz wenige sein. Der antichristliche Geist wird die Herzen und die Gewissen so verfinstert haben, dass sie Gott nicht mehr erkennen. Und wenn sie ihn erkennen, dann verhärten sie sich im Hass gegen ihn. Aber sie werden nicht Buße tun. Das ist das Kennzeichen der Offenbarung dann. Das sagt sie mehrfach. Aber sie taten nicht Buße. Und deshalb sagt Gottes Wort heute, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, verstockt eure Herzen nicht. Es gibt ein zu spät. Es kommt die Zeit vollständiger geistlicher Finsternis. Und wir können heute mit Händen greifen, wie sie hereinbricht. Gott schenke, dass wir die Zeit der Gnade noch nutzen. Denn Christus steht vor der Tür. Amen.